Oh, scheiß Kopfhörer, ey. Mann. Jetzt rühre ich die einfach mal weg, jetzt längs.
Sorry, was machst du da? Das ist im Fall ein Elektrogerät.
Ja, okay, aber das kleine Teil, das macht doch nichts.
Eben schon.
Einmal nicht aufgepasst. Das Handy fällt auf den Boden. Schon ist das Gerät ein Risiko.
Wenn Lithium-Ionen-Akkus falsch entsorgt werden, können heftige Brände schnell die Folge sein.
Und die Einsatzkräfte beim Schulhaus ankommen drauf.
Es sind Akkus, die gebrannt haben. Und durch das war es auch herausfordernd für die Feuerwehr, wie sie vorgehen sollte.
Warning the risks from lithium-ion-batteries and the consequences could be devastating.
Allerdings landen immer mehr Akkus im Köder. Und darum klebt es und tätscht es immer häufiger.
Fast täglich brennt es inzwischen in Schweizer Recyclingstellen und Abfalldeponien.
Und es ist nicht nur gefährlich, zum Elektrogerät in Abfall zu rühren, sondern auch einfach ein bisschen dumm.
Okay, sorry, Star.
Schau, in diesen Sachen hat es wertvolle Rohstoffe, die kann man wieder zurückholen. Das heisst Urban Mining. Die ganze Stadt ist nämlich eigentlich eine grosse Mine, wo man mit Hilfe von Recycling ganz viel Rohstoff zurückgewinnen kann. Zum Beispiel Gold. Und in den urbanen Minen ist die Goldkonzentration einfach viel höher als in einer natürlichen Goldmine. Ich meine, kannst du noch, das sagen die Experten.
Hier ist zum Beispiel so, dass eine Tonne Smartphones ein Vielfaches von der Goldkonzentration drin hat, wie eine Tonne Golderz.
Das ist «Use me baby one more time». Der Podcast von Swiss Recycle zum Wiederverwenden statt Wegrühren. Ich bin Manuel.
Und ich bin Andrea.
Reuse, Recycle, Record.
Use me, baby, one more time.
Es ist so ein semi-schöner Montagmorgen auf einem wirklich schönen Fleckchen Erde in Gossau St. Gallen.
Es ist so ein typisches Schweizer Industriegebiet.
Und es hat hier so ganz einen Haufen orange Container, die wir hier entlang schlendern.
Gabelstapler fahren immer wieder vorbei. Vielleicht hören Sie schon ein bisschen im Hintergrund.
Wir sind nämlich auf dem Gelände von der Sorek, einem Recyclinghof. Und die machen unter anderem Elektrograd Recycling, weil in dieser Folge geht es ja um Urban Mining.
Sag schnell, was Urban Mining ist.
Urban Mining ist sehr nahe am Recycling in dem Sinne, aber hat ein paar andere Aspekte noch drin. Man schaut die Stadt oder die menschengemachten Strukturen und Produkte schaut man eigentlich als Minen an, wo man Rohstoff zurückgewinnen kann. Und zwar im Vergleich zum Recycling, wo man dann einfach schaut, man hat einen Abfall, man will dort etwas zurückgewinnen, schaut man beim Urban Mining systematischer her, schaut wirklich, was hat man, was ist wo drin, was kann man wo zurückgewinnen und wie, und versucht so Materialien aus dem urbanen Raum eigentlich wieder zurückzugewinnen und in die Kreislaufwirtschaft reinzubringen.
Das ist Andreas Bill. Er arbeitet seit seinem Studium im Bereich Recycling, vor allem von Elektroschrott. Jetzt ist er in einem kleinen Beratungsunternehmen zum Thema Recycling-System.
Recycling von Elektroschrott ist ein wichtiger Teil von Urban Mining, weil sie in den Elektrogeräten viel wertvolle Rohstoffe hat, die man wieder zurückgewinnen kann. Zum Beispiel Kupfer, Palladium, Platin, Kobalt, Neodym, aber auch Silber und Gold.
Das Beispiel vom Elektroschrott ist sehr interessant. Dort hier ist zum Beispiel so, dass eine Tonne Smartphones ein Vielfaches von der Goldkonzentration drin hat, wie eine Tonne Golderz. Also wenn man es wirklich aus der Mine, aus Primärrohstoff versucht zurückzugewinnen, hat man in den Handys, was ja schon verarbeitet ist und eben höher konzentriert ist, eigentlich eine bessere Mine.
Wie man die Rohstoffe aus dem Elektroschrott wieder rausholen kann, das schauen wir uns zusammen an mit dem Nikolai Solenthaler. Er ist COO von der Recyclingfirma Sorek.
Ich glaube, da kommt Morgen. Schon der Nikolai auf uns zu.
Ich glaube, das ist er. Guten Morgen, Andrea. Freut
Manuel,
mich.
Manuel, freut Nikolai, mich.
Hallo. Der Nikolai ist Maschinenbauingenieur und Urenkel von dem Mann, der Zorek vor 72 Jahren gegründet hat.
Sprich, ich bin verantwortlich für den gesamten Tagesbetrieb, Warenannahme, Betrieb vom Schredderwerk, auch Instandhaltung vom Schredderwerk natürlich und dann wieder Verlad und Verkauf für den Rohstoff. Und ich kenne den Betrieb natürlich schon in der Sommerferie ab und zu hier gearbeitet, um noch ein bisschen Batzen zu verdienen. Genau, da habe ich vor 4 Jahren entschieden, zum Einsteigen.
Anfangen tun wir unsere Tour durch Recycling dort, wo alles Material ankommt.
Genau, wir sind hier bei der Sammelstelle, eine von den 600 zertifizierten Sammelstellen.
Das kann sein ein Ökohof von einer Gemeinde oder auch von einer privaten Firma organisiert. Da kann man meistens eigentlich alles zurückbringen, von Glas über Karton und eben ein Teil ist Elektroschrott. Und da ist auch wichtig, um es korrekt zu sammeln. Da gibt es meistens ausgebildete Rezyklisten. Das ist auch eine Lehre, die seit 25 Jahren in der Schweiz gibt, seit dem Jahr 2000. Und die werden ausgebildet, um das Material erkennen, um zu wissen, was gehört woher. Weil der Konsument weiss im Endeffekt nicht haargenau, wo was herkommt. Und es gibt immer noch relativ viele Fehlwürfe leider. Und der Rezyklist weiss, wie er hier schauen muss, dass am Schluss das Material sauber gesammelt ist.
Ich möchte hier mal noch kurz hineinschauen, was es hier jetzt alles hat. Also im Fernseher sieht man das einmal. Einen ganzen Drucker haben wir hier auch noch. Oder zwei. Eine Dartscheibe.
Was? Wirklich?
Ja, dort hinten hat es eine Dartscheibe. Eine Fernbedienung. Ein Wecker. Schaut hier mal noch schnell rein. Da haben wir das jetzt eben die anderen mit Haushalt. Da haben wir einen Staubsauger, Kaffeemaschine. Nochmal einen Staubsauger. Aber da hat es jetzt auch einen Drucker drin.
Genau, ja. Da ist jetzt ein Fehlwurf, wo nicht, eigentlich gehört der Drucker zum Elektronik und nicht zu den Haushaltsgeräten. Und da muss ein Rezyklist erkennen, sehen, hey, gehört zum anderen in die andere Box drin. Das sollte er nachher rausnehmen.
Übrigens, bei Laptops am besten vor dem Recyceln die Festplatte löschen. Aber eigentlich muss man sich keine Sorgen machen. Einerseits sind alle beteiligten Stellen, Transporteure, Sammelstellen, Recycler usw. verpflichtet, um den Datenschutz einzuhalten.
Und andererseits, der Laptop wird eh auseinandergebaut und geschreddert. Es besteht also keine Gefahr, dass irgendwelche Daten in falsche Hände geraten.
Was ist eigentlich das, was dich so mega fasziniert an diesem ganzen Recycling-Game?
Ja, es ist eine sehr grosse Vielfalt. Also es ist nicht einfach nur ein bisschen immer das Gleiche, sondern die Vielfalt an den Produkten, auch an den Prozess ist enorm gross. Und auch die Branche verändert sich rasant. Also, das Interesse ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Auch die Weiterentwicklung, die Forschung in diesem Bereich sind gestiegen. Und da tut sich aktuell enorm viel. Das ist wirklich mega spannend, da Teil sein von dem und miterleben, wie sich das weiterentwickelt.
Also, dass ihr auch wirklich neue Prozesse erfindet?
Genau. Ja. Also, es ist wirklich so, dass wir neue Prozesse erfinden, neue Prozesse daran forschen. Wir arbeiten viel mit Universitäten, mit Hochschulen zusammen. Ein Teil wird für die Bücher produziert und ein Teil kann dann wirklich in die Umsetzung kommen. Da ist immer das Ziel, um wieder mehr Rohstoff zurückzugewinnen, mit wirtschaftlicheren Verfahren mehr Rohstoff zurückzugewinnen. Hallo, Berti. Wir kommen jetzt so im Haupteingang. Super, danke schön.
Was für ein herrliches Montagmorgenwetter. Ja. Nieselregen ist
gesichert. Wie Wochenende, oder?
Ja.
Wie ist denn das, wenn ich bei euch etwas zurückbringe? Muss ich etwas zahlen?
Nein, das ist komplett gratis. Das ist eben dank den vorgezogenen Recyclinggebühren, die bei jedem Verkauf erhoben werden. Und ein Teil von dem geht an die Sammelstelle, weil die muss ja auch Material bereitstellen, Platz bereitstellen, Personal bereitstellen, die brauchen Betriebsmittel wie Fahrzeug, Stapler. Und ein Teil geht an die Sammelstelle. Ein Teil von dem vorgezogenen Beitrag geht an den Transport, weil irgendwie muss ja von der lokalen Sammelstelle muss zum Recycler transportiert werden. Und der dritte Teil geht nachher an den Recycler selber.
Und das heisst, die Gebühr die ist eigentlich einfach schon, wenn ich zum Beispiel einen Laptop kaufe, im Preis, den ich für den Laptop
genau.
zahle?
Genau. Also auf jeder Quittung sieht man drauf, vorgezogener Recyclingbeitrag oder Gebühr. Das ist auf der Quittung ausgewiesen. Kann jeder kontrollieren.
Genau. Super.
Hier noch eine kleine Hintergrundinfo zu dieser Gebühr bzw. einem vorgezogenen Recyclingbeitrag. Diesen Beitrag erheben alle, die Elektrogeräte verkaufen und Teil des Recycling-Systems sind. Mit dem Geld wird das Recycling finanziert. Problematisch wird das bei internationalen Online-Plattformen. Die einen machen es, bei den anderen laufen die Verhandlungen. Und dann gibt es Grossfirmen, zum Beispiel von China, die zahlen noch nichts, aber auch von ihnen landet ganz viel Gerät im Recycling.
Hallo.
Hallo.
Hi, Berti. Grüße.
Das heisst, das ist Schritt 2?
Genau, da sind wir jetzt im Schritt 2. Nach der Zusammenstellung und dem Transport kommt es meistens in ein Demontagezentrum, wo jedes Gerät von Hand nochmal kontrolliert wird, ob es Schadstoff drin hat. Und da ist aber die Schadstoffentfrachtung, das ist zwingend, dass man sämtliche Schadstoffe rausnehmen von Hand. Das sind zum Beispiel Batterien, Lithiumbatterien, wo man wieder wertvolles Kobalt zurückgewinnen, Lithium zurückgewinnen, aber auch Batterien als Schadstoff rausnehmen. Also wenn die in den Prozess hineinkommen, in den Recyclingprozess kommen, können sie anfangen zu brennen. Und das wollen wir ja vermeiden. Und darum gibt es beide Gründe. Es sind Wertstoff, aber auch Schadstoff. Darum muss man es rausnehmen. Weitere Schadstoffe sind zum Beispiel quecksilberhaltige Bauteile, Hintergrundbeleuchtung von LCD-Bildschirmen. Die hatten früher viel Quecksilber drin. Die müssen auch von Hand demontiert werden. Sonst können wir, wenn es alle draußen können wir schnell reingehen.
Ah ja, ist gut.
Aber wir müssen schnell die Schutzbrillen anlegen.
Ah ja. Für jeden. Könntest du mir eigentlich meine aufmachen?
Selbstverständlich. Oder was? Ich gebe dir einfach die. Ja.
Warum müssen wir den Schutzbrille anlegen?
Das ist einfach aus Arbeitssicherheitsgründen.
Spicken die Sachen umeinander, oder wie?
Nein, es spicken keine Sachen umeinander. Aber es kann sein, dass wenn er doch irgendetwas raushebeln will, das Bauteil, dass sich dann irgendetwas löst. Weil Kunststoff ist relativ elastisch und kann sein, dass Kunststoff abbricht und kann spicken. Darum ist das Arbeitssicherheit. Das ist wie wenn man in einer Werkstatt drin steht, hat man Sicherheitsbrillen an und auch hier hat man Schutzbrillen an.
So, jetzt gehen wir aus dem Pausenraum in die Werkhalle. Mit sehr vielen verschiedenen Kisten, mit Geräten drin, Gabelstapler irgendwo unterwegs. Und was passiert jetzt da?
Genau, wir sind jetzt hier im zweiten Schritt, da ist die Demontage. Da werden Schadstoffe entfrachtet. Das ist ein Begriff, Schadstoffentfrachtung. Und auch Rohstoff zurückgewonnen.
Und zu der Sicherheit, also wie ist die Sicherheit gewährleistet für die Menschen, die hier arbeiten mit den Schadstoffen?
Genau, da wird grundsätzlich werden kein Schadstoff selber auseinandergenommen, sondern nur intakte Bauteile werden isoliert. Darum ist es eigentlich relativ sicher. Man braucht auch nicht eine spezielle Schutzmaske oder so.
Aber das heisst zum Beispiel, eben, die Schadstoffe sind dann in einem Akku drin oder so, und dann nimmt man einfach den Akku als Ganzes raus.
Genau. Also in dem Schritt tut man nichts schreddern, nichts in dem Sinne zerstören. Das sind natürlich eine zerstörungsfreie Demontage, wo entweder kleine Bruchstellen oder hauptsächlich Schrauben aufgemacht werden, gelöst werden. Ich sage, eine Abdeckung gelöst wird, damit man noch das Innenleben vom Gerät herkommt.
Und das heisst, da wird wirklich sehr viel von Hand noch gemacht?
Genau, das ist grossmehrheitlich Handarbeit. Weil es ist relativ schwierig, das zu automatisieren. Also es gibt Projekte, das sind aber immer noch relativ Nischen, aber kleine, spezifische Produkte, die können automatisiert verarbeitet werden. Aber die müssen immer noch von einem Mitarbeiter gefüttert oder gespeisen werden und am Schluss Qualitätskontrolle von einem Mitarbeiter gemacht werden.
Warum ist denn das so schwierig, zum automatisieren?
Ja, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme von einem Staubsauger, gibt es relativ viele Staubsaugermodelle. Die jetzt erkennen, ist noch relativ einfach, aber dann könnte irgendwie orientiert sein, könnte irgendeinen Kleber rundherum haben. Der Schlauch kann irgendwo rundherum gewickelt sein, der kann fehlen, dann kann das Kabel auch noch rundherum gewickelt sein. Und da automatisiert zu verarbeiten, ist relativ anspruchsvoll. Das Erkennen selber geht, aber dem das Handling von einem Roboter ist schwierig. Und wenn man jetzt von der Automatisierung redet, die es gibt, wo immer mehr kommt, auch in diesem Bereich, ist ja nicht so der klassische Arm, den man sich vorstellt, ein grosser Roboterarm, der alles Mögliche macht. Das ist eher richtig Smart Engineering, wo man sich fragt, okay, wie kann man das machen? Das ist die Erfahrung, die wir haben, aus den letzten vielen Jahren gesammelt, wo jeder Recycler probiert, seine eigenen Erfahrungen in einen smarten Prozess wiederzuspiegeln. Das heißt zum Beispiel Temperaturbehandlung, irgendetwas, ich sage es, Licht einklemmen, damit es etwas automatisch löst. Und nicht einfach nur, ich sage es im Stupid, wir wissen, wie wir es produziert haben. Kleben kann man, indem man Pasten auftreibt, ich sage es, einen Akku oder etwas draufleitet und es klebt. Aber Demontage geht nicht gleich einfach, dass man dann noch wieder wegnimmt. Da muss man die Demontage häufig ein bisschen kreativer sein, wieder im eigentlichen Produktionsprozess.
Es gibt schon einzelne Produkte, wo das automatische Recycling funktioniert. Apple hat zum Beispiel den Roboter Daisy gebaut, der speziell dafür gemacht ist, um iPhones wieder ihre Einzelteile zu zerlegen.
Der Roboter ist so gross wie die Lagerhalle, wo wir beim Nikolai drin gestanden sind, und baut die iPhones Schritt für Schritt auseinander.
Was war deine kreativste Lösung, die du schon gehabt hast jetzt hier?
Ja, meine kreativste Lösung. Wir sind an einem Projekt dran, um Lithium-Batterien selbstständig, sicher, ohne dass die Mitarbeiter auseinandernehmen, demontieren können. Also nicht jetzt Autobatterien, sondern zum Beispiel Elektrogerät von einem Apple AirPod oder Elektrozigaretten. Es ist relativ anspruchsvoll, einen AirPod auseinanderzunehmen. Oder ein mobiles Battery Pack, wo man einen Zug mitnehmen kann und mobil in das Handy laden kann. Es ist relativ kompakt, verpresst die Batterie. Und als ich die selber schon demontiert habe, musste ich wirklich mit Hammer und Meißel um die Batterie herum figurieren, dass ich es geschafft habe, die Batterie überhaupt zu lösen. Zum Beispiel, wenn wir häufig sind, Pouchzellen in Handys sind angeklebt und relativ im Handy wird man Licht bauen, dass die Batterien sind nicht mechanisch stabil sind, die lassen sich biegen. Wenn die aber angeklebt sind, muss ich die wirklich wegbeugen. Quasi, die werden automatisch entbogen. Und das ist relativ ein grosses Risiko, wenn ich eine Batterie beuge. Und da sind wir jetzt in einem Prozess.
Also es brennt nachher, oder
genau,
wie?
Genau, kann brennen, aber kann auch sich nur erhitzen. Und jedes Erhitzen lange, dass ein Potenzial nachher und sich die entzünden kann.
Und da sind wir dran jetzt etwas
am... Genau, da sind wir jetzt einen Prozess am entwickeln, der in den nächsten paar Monaten
in Betrieb genommen werden.
Da bist wirklich du als Maschinenbauingenieur bist du voll dran, am kreativ etwas zu
genau,
finden.
Genau. Ja. Also ich bin nicht ich allein, sondern es ist ein Team im Hintergrund. Genau, aber das war meine Masterarbeit, wo wir jetzt am Ausrollen sind. Ja.
Das ist ja richtig cool. Also das ist ja auch wirklich sehr Pionierarbeit, die ihr hier auch macht. Zum
Teil. Ja, absolut. Ja. Also es ist schon so, der Markt macht immer wieder neue Produkte, Stichwort Elektrozigaretten, die dann mehr damit konfrontiert sind zum Recyceln. Und leider ist es noch nicht so, dass man von Anfang an sich fragt, wie kann der recycelt werden. Es kommt immer mehr, Design for Recycling ist ein Thema. Aber aktuell werden wir mit allem konfrontiert, was neu ist. Und wir müssen eine Lösung dazu finden. Da geht von Teddybären mit Batterien, die man schon länger kennt, Turnschuhe mit Batterien, also da gibt es wirklich alles. Querbeet.
Jetzt ist fertig geredet.
Das Stichwort, das Nicolai da gebracht hat, das Design for Recycling, wäre eigentlich sehr ein sinnvoller Ansatz. Dort wäre die Idee, dass Sachen schon mit dem Gedanken im Hinterkopf gebaut werden, dass sie irgendwann ja wieder auseinandergenommen und recycelt werden.
Leider funktioniert das wirklich so gar noch nicht, sagt Andreas Bill.
Es wäre schön. Wir reden ja von Design for Recycling, so ein Begriff, aber leider ist das nicht etwas, was man jetzt in einer Entwicklung sehen würde, dass es immer viel einfacher wird. Im Gegenteil, es wird eher schwieriger. Ein gutes Beispiel sind Einweg-Vapes, wo ein Akku fix verbaut ist. Also man kann den weder rausnehmen, noch kann man ihn wieder aufladen. Wenn der Akku drunter ist, muss man es wegtun. An den Akku zu kommen ist mühsam, es ist ein Gefahrenpotenzial und es ist nicht Design for Recycling. Definitiv nicht, es ist auch nicht Design für Wiederverwendung. Ich denke, es gibt wahrscheinlich mittlerweile schon gewisse Bestrebungen, aber es ist natürlich auch so, dass die Elektro-Schrott, also die Altgeräte, die Leute nicht mehr brauchen, die sind ja nicht oder oft nicht die, die sie das Jahr gekauft haben. Also, das ist in der Regel schon ein bisschen älter. Der Laptop ist halt 4, 5, 6-jährig. Die Waschmaschine ist vielleicht auch schon 15 oder 20. Und entsprechend sieht man die Entwicklungen natürlich später. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist eher so, dass man versucht, leichtere Geräte zu machen. Und leichtere Geräte heisst in der Regel auch kompakter. Es wird miniaturisiert. Das heisst in der Regel eher, dass es schwieriger wird, Materialien zu trennen. Eben beim alten Nokia-Handy hat man noch Batterien rausnehmen und ist weniger komplex aufgebaut, weniger verschweißt, verschachtelt und entsprechend wird es im Moment nicht unbedingt einfacher.
Also eben, es hat einfach ganz verschiedene so Werkbänke, wo wirklich Leute mit Hammer und Schraubenzieher und was es gerade braucht, für das spezifische Gerät arbeiten und wirklich die Sachen abeinander nehmen.
Das ist die Linie mit mehr Durchsatz, die einfache Produkte hat. Die nächste Stelle, die wir sehen, ist ein bisschen anspruchsvoller. Das sind die Flachbildschirme, die demontiert werden. Dort haben wir ein bisschen weniger Durchsatz. Dafür sind die Anforderungen an den Platz ein bisschen höher. Es sind ein bisschen mehr Skills, die man braucht, um die auseinanderzunehmen.
Was heisst Durchsatz?
Einfach weniger Geräte pro Stunde, die durchgehen. Hier haben wir relativ viele Geräte. Da sehen wir es relativ einfach. Darum gehen viele Geräte durch. Und hier hinten im nächsten Bereich haben wir einfach weniger Geräte pro Stunde, weil einfach der Aufwand pro Gerät höher ist.
Ja. Mir fällt recht auf, Nicolai, du bist wirklich sehr darauf bedacht, dass man da nicht dem Gabelstapler im Weg steht.
Ja, genau, weil das ist einfach für die arbeiten müssen, ist es nicht so wahnsinnig angenehm. Wenn wir immer im Weg stehen, die wollen ja auch vorwärts arbeiten. Wenn wir da immer im Weg stehen, ist es
ist dir auch wichtig, dass du nicht so als Studierter quasi, dass der Chef, Maschinenbauingenieur da ankommst, sondern wirklich auch eben nicht im Weg stehst?
Logisch, das ist ein Punkt. Einerseits bin ich verantwortlich für den Betrieb und will, dass es effizient läuft. Also kann ich auch nicht im Weg stehen, das ist ein bisschen das eine. Aber ich habe auch meine ganze Jugend dann zum Sommer hier gearbeitet, Ferienjob gemacht. Also ich kenne den Betrieb und den Betrieb hat mich schon kennt, bevor ich eigentlich offiziell eingestiegen bin. Darum, logisch ist ein Punkt, dass ich jetzt nicht ein klassischer Studierter bin, der jetzt auf dem Schrottplatz gelandet ist. Sondern ich habe natürlich wie noch schon in einer Recyclerfamilie aufgewachsen. Logisch hat man da ein Stück weit im Blut. Jetzt das Material, das ist eben demontiert. Mhm. Er kommt jetzt mit dem Stapel und bringt uns da, wirft uns da gerade vor den Schredder her.
Okay, und das ist dann eh der nächste Schritt, wo man.
Genau. Ja. Dort tut das Material noch auskippen bei uns, das sie hier entfacht oder demontiert haben. Und dann geht nachher bei uns auf den Schredder.
Gut. Dann nehmen wir doch gerade mit so einer Kiste. Also. Also wirklich krass. Man sieht einfach so riesige Berge von eben Staubsauger und Rasenmäher und Computer und keine Ahnung was. Und einen Kran, der so greift und eine riesige Handvoll von dem mal in eine erste Tonne reinrührt. Was passiert dann nachher?
Genau, die erste Tonne quasi, das ist die Fahrzerkleinerung. Das Material schon mal grob aufschlüsst, bevor es nachher in die Hauptzerkleinerung, die Mühle kommt. Da kann man sich vorstellen, wie eine Kaffeemühle, die aus Bohnen kleine Stückchen macht. Genau gleich aus einem normalen Gerät, Computer, was auch immer. Es gibt noch kleine Einzelteile und brecht es auf in die einzelnen Stückchen. Und dann nach außen kommt, ist auch ein aufgebrochenes Material, wo wir die einzelnen Materialien haben, das fußgrosse Stückchen.
Und dort kann man dann zum Beispiel trennen, Kunststoff und eben Metall und so?
Genau, da sehen wir dann noch im nächsten Schritt, wie das Material noch aufgetrennt wird, sortiert wird, wie die einzelnen Bestandteile.
Wie passiert denn die Trennung von diesen verschiedenen Materialien?
Genau, da gibt es verschiedene Ansätze, die aber im Grundsatz alle relativ ähnlich sind. Also, ein typisches Beispiel ist Magnetabscheider, dass man eine Magnettrommel hat zum Beispiel, wo das Magnetische daran haftet. Also alles Eisenhaltige haftet am Magnet und so hat man noch das Eisen schon mal separiert. Da, wo nachher weitergeht, wo nicht ein Magnet haftet, nennt sich NE, also Nicht-Eisen-Fraktion in der Branche. Da geht zum Beispiel über ein Sieb, dann kann man nochmal über verschiedene Siebschnitte quasi das Material besser sortieren, weil man nicht eine riesige Varianz hat an Partikelgrößen, sondern je kleiner die Varianz ist, desto besser kann man auch den Sortierprozess auf das abstimmen. Dann gibt es die Technologie vom Wirbelstrom-Separator. Das ist ein schnelles Magnetfeld, das sich sehr schnell drüllt. Und da erfährt Aluminium zum Beispiel, erfährt eine sogenannte induktive Kraft. Und das spickt dann nachher weg. Das sind wir nachher sehr schön veranschaulicht.
Und da kommen jetzt auch dann die neuen Trenntechnologien dann zum Einsatz, die ihr selber auch entwickelt.
Genau, also das geht bis und mit so weit, dass man, seit ein paar Jahren schon gibt es fotooptische Systeme, die mit Kamera arbeiten. Und wir haben jetzt hier eine Anlage, die tut Metall, also das ist ein Sensor, der erkennt, ob es metallisch ist. Und kombiniert das mit den Daten von der Foti. Und dann haben, von dem kann man zum Beispiel Leiterplatten erkennen. Leiterplatte ist ein relativ doofes Konstrukt, weil grundsätzlich ist viel Kunststoff. Also die Grundlayer ist oder viel Kunststoff, hat aber ein bisschen Metallpunkte drauf. Sprich, wenn es jetzt nur ein Metallsensor ist, erkennt der Metallsensor, jawohl, ist Metall. Grundsätzlich ein Kaffeemaschinengehäuse, wo noch eine Schraube drin ist, ist auch Kunststoff mit Metall. Und darum braucht man dann eben noch die Bildinformation, die erkennt, okay, das sieht aus wie eine Leiterplatte, ja, nein. Es geht bis und mit so weit, dass man sagt, okay, wie viele Metallpunkte hat es drauf pro Stück Kunststoff. Dann würde ich wieder eine Schraube, sind es meistens 1, 2, vielleicht 3. Aber auf einer Leiterplatte hat es deutlich mehr kleine Metallstücke. Und das kann man alles dann erkennen mit diesen modernen Sortiersystemen.
Und du hast jetzt ein paar Verfahren erwähnt, die man trennen kann. Was gibt es dort noch für weitere Verfahren, die ihr jetzt habt?
Genau, also am Schluss natürlich geht es fast nicht ohne die Handsortierung. Weil es gibt gewisse Sachen, die für den Menschen völlig klar sind, die der Mensch sofort erkennt, wo aber die Maschine relativ Mühe hat, auch mit Kamera, um sie zu erkennen. Vielleicht zum Beispiel schon zurück auf die kombinierte Fotometall-Sensorik. Foti allein hat eben auch nicht gelangt. Früher sind Leiterplatten einfach grün gewesen. Da hat man gewusst, irgendwann hat der Hersteller gefunden, hey, ist cool, dass wir schwarze Leiterplatten machen. Das ist relativ schwierig für die Kamera zu erkennen, ob jetzt da metallisch glänzig ist oder schwarz glänzig. Darum braucht es die Kombinatorik, die dann hilft, um da wirklich eindeutig zu bestimmen.
Und das wird dann so mega stark verkleinert? Oder irgendwann ist dann, was ist so der kleinste Bestandteil, den es dann
trennt? Ja, der kleinste Bestandteil sehen wir noch hier vorne links. Dann. Also er geht bis um die Pulverförmung. Das ist das kleinste, was rauskommt, ist Pulverförmig.
Was für ein Material ist denn das?
Cool, ja, stellen wir uns vor, zum Beispiel eine Leiterplatte, die verkleinert wird. Natürlich gibt es viel Abrieb auch bei dieser Leiterplatte. Und dort hat es zum Beispiel unter anderem die Goldpartikel drin, die als Beschichtung irgendwo aufgetragen sind.
Und das Pulver tun wir dann nochmal trennen? Dann, oder nochmal auseinander?
Genau, ja, dann tun wir nochmal zurückgewinnen. Und das Pulver, das wir jetzt zurückgewinnen, hat einen höheren Goldgehalt als der durchschnittliche Minen in Afrika. Goldmine in Afrika.
Wirklich?
Und darum heisst es wirklich Urban Mining. Also es ist wirklich ein Begriff, der absolut richtig ist und sinnvoll ist.
Crazy.
Von Urban Mines schwätzen, ja.
So, und an dieser Stelle der Reportage laufen wir in den Schredderraum. Dort passiert genau das, was der Name vermuten lässt. Material wird geschreddert und eben mit den Technologien, die Nicolai vorher beschrieben hat, trennt. Und das ist ziemlich laut.
Darum ersparen wir euch jetzt eine Viertelstunde Lärm und gelegentliches Umschreien und erklären euch, was nach dem Prozess mit dem Material passiert.
Nach dem Trennverfahren landen die verschiedenen Stoffe auf riesigen Haufen, zum Beispiel Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff und so weiter. Und von dort gehen die meisten Stoffe ins Ausland. Stahl bleibt in der Schweiz, weil da gibt es noch Stahlwerke, aber die anderen Stoffe kommen ins möglichst grenznahe Ausland zur Weiterverwendung.
Wir machen in der Schweiz wir eben die Schadstoffentfrachtung. Machen. Wir machen die Segregation, also die Wertstoffe, die man separat nachher in einen Endprozess, in einen Recyclingprozess gibt, segregieren, auseinander. Und dann hat man irgendwann hat man zum Beispiel eine Fraktion, die einfach noch Aluminium ist. Und wir haben in der Schweiz keine Aluminiumschmelze. Darum muss das halt ins Ausland gehen. Wir sind nicht ein Industriestaat in dem Sinn. Wir sind stärker im dritten Sektor. Es wäre auch wirtschaftlich nicht unbedingt interessant. Eben gerade bei den Edelmetall-Schmelzinen gibt es etwa, ich glaube, 6 wirklich grosse auf der Welt. Und es macht keinen Sinn, dass die Schweiz nochmal eine baut. Es braucht etliche Millionen. Darum gehen die Stoffe ins Ausland für einen letzten Schritt, wo man aber auch nicht muss Angst haben, dass es da irgendwo versandet. Also wenn man eine Aluminiumfraktion macht und verkauft, dann bekommt man für die gutes Geld. Und die geht in eine Aluminiumschmelze, wo sie nachher wirklich zu hochwertigem Aluminium recycelt wird.
Ähnlich funktioniert es auch bei anderen Metallen. Die ins Ausland exportieren ist nicht nur günstiger, als wenn sie in der Schweiz weiterverbraucht werden würden, sondern am Schluss auch nachhaltiger, weil dann grössere Mengen aufs Mal eingeschmolzen werden können. Transportiert werden sie praktisch ab dem Schredder von der Sorek übrigens mit dem Zug. Der Wagen fährt direkt vor und bringt die Wertstoffe von dort weg.
Super.
Dann gehen wir jetzt langsam wieder zurück.
Ich würde sagen, jetzt haben wir hier die Tour der Recycling gemacht.
Der Kreis schließt sich.
Der Kreis schließt sich. Wir gehen wieder zurück, wo wir angefangen haben.
Ja.
Was ist dein Fazit, Manuel?
Ich finde es einfach mega krass, wie innovativ das Recycling kann sein. Ich habe gedacht, das ist so ein Standardprozess, der einfach abläuft mit uralten Maschinen. Aber die müssen wirklich jedes Mal wieder neue Prozesse erfinden, um auf die neuen Geräte eingehen zu können, die auf den Markt kommen. Was ist denn dein Fazit, Andrea?
Hey, ich finde es einfach faszinierend, weil ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, was mit diesen Geräten passiert. Und eben, dass irgendwie jedes Handy und jeder Staubsauger logischerweise wie anders muss auseinandergenommen werden, dass das ein Teil Handarbeit ist, habe ich mir auch noch nie überlegt, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch irgendwie krass, mal so einen Prozess zu sehen und eben die ganzen Maschinen und Menschen und Schritte, die da Teil davon sind.
Und apropos, der Kreis schließt sich. Im nächsten Tag reden wir zusammen mit der Co-Geschäftsleitung von Swiss Recycle darüber, wie weit die Schweiz überhaupt ist, in Sachen Kreislaufwirtschaft.
Genau. Und was das überhaupt genau ist und wie das funktioniert.
Und jetzt gehen wir wieder rein, weil der richtig nervige Nieselregen tut uns schön ins Gesicht nieseln.
Es ist und bleibt ein semi-schöner Tag im wunderschönen Gossau St. Gallen. Tschüss zusammen!
Ciao!
Das ist «Use me baby one more time», der Podcast von Swiss Recycle zum Wiederverwenden statt Wegrühren und sehr gerne auch weiterempfehlen, natürlich. Und abonnieren, kommentieren und liken und so. Ich bin Andrea.
Ich bin Manuel.
Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Use me baby one more time.